Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast. Und wir haben uns wieder zusammengesetzt. Es ist, ich will nicht sagen vorweihnachtlich kalt, aber es ist adventskalt. Hallo Sascha.
Hallo Erik.
Na? Ja, und wir haben schon jetzt im Vorgespräch, es ist, wenn ich so rausschaue, also heute war es auch so ein bisschen garstig, so es hat direkt geregnet, so kalt, um die 3 Grad, so richtig so, ja, wo man sagt, so entweder am liebsten
drinnen bleiben.
Ja, ich würde sagen, entweder mit richtig geiler Ausrüstung rausgehen.
Aus, aber richtig geil.
Oder komplett drinnen bleiben und gar nicht mehr rausgehen. Ich habe heute auch, ich bin reingekommen, ich so, heute bleibe ich drin.
Richtig eklig, ne? Es ist richtig eklig.
Ja. Nee, wir haben gerade im Vorgespräch auch, das bringen wir direkt mal mit rein, haben wir uns über Klamotten unterhalten und wir haben ja, also ich bin ja so ein Zwei-Lager-Dude. Auf der einen Seite mag ich natürlich so Carinthia-Sachen oder irgendwas so wärmeisolierend modern, sag ich mal. Aber auf der anderen Seite finde ich halt auch sowas wie, wir hatten gerade den Filzen Mackinac Cruiser, eine Wolljacke. Also diese Mackinac-Wolle, Sascha, vielleicht kannst du das mal erklären, ist so eine Art Schurwolle. Erzähl mal.
Nee, ist eine Wolle, ist eine Schurwolle, ist eine Virgin Wool, wie es im Englischen heißt. Und die wird von Pendleton, ist die große Firma, die Deck macht, das Mackinac-Wolle, die wird für Filzen gefertigt.
Mhm. Aber die wird auch, meine ich, ähnlich wie verfilzt, also wie Wolllode.
Genau, ist so eine Art, genau. Ne?
Genau.
Es gibt ja diese Leicester River Outfitter und wie sie alle heißen, die werden schon seit langem produziert für Menschen, die halt draußen leben, ne, oder halt draußen viel machen. Gerade in Alaska, da wird die Wolle halt dementsprechend einfach ein bisschen dicker. Mhm. Dicker oder dementsprechend Anorak, also als Pullover gefertigt. Die ist halt geruchsfrei, theoretisch. Mhm. Ne? Du kannst sie rausziehen, dann riechst du wieder anders, dann ist sie antibakteriell, die brennt nicht, ja. Mhm. Die ist super wärmend, transportiert wie Gore-Tex die Feuchtigkeit auch nach außen, ist halt auch wasserfest bis zu einer gewissen, zu einem gewissen Grad. Ja, das einzige Problem oder der einzige Nachteil ist halt, dass sie schwerer natürlich ist als eine Gore-Tex-Membran. Mhm. Aber die Leute, die da draußen unterwegs sind, das kann so, da, ob die Jacke jetzt 400 Gramm oder 600 Gramm wiegt, das macht jetzt dann nicht so den Riesenunterschied. Ja, aber das ist ein seit Jahrzehnten wirklich ein dem Zeug vertraut man da draußen halt.
Mhm. Ja, ich auch. Ich
finde das schon cool.
Also du hast eine und das ist ja auch, ich glaube, es ist, es gibt halt auch so eine kuschelige Wärme, ne? Also so eine richtig, du ziehst die über.
Richtige, wie ein Kamin. Es ist wie ein Holz, wie ein Kamin, wie ein Holzkamin. Mhm. So die Wärme ungefähr, ne? Es ist halt einfach eine total wohlige Wärme.
Ja, schon cool. Also das ist ja immer noch, also ich habe das schon mal die Idee irgendwie mit genau solchen Klamotten mal rauszugehen und das mal zu probieren. Dann wirklich auch auf dem Hike. Und dann aber 100% so, ich sag mal, ein bisschen oldschool. Also das Modernste dürfen dann die Lederwanderschuhe sein und dann vielleicht eine Arbeitshose, ne, mit einer Wollunterhose, dann einfach nur ein Hemd und die Jacke drüber und dann mal gucken, wie schnell man erfriert.
Das schrubbt aber, Junge.
Nö, so, wenn du Merino-Wolle nimmst, ne?
Also das meinst du, okay. Ich wollte gerade sagen,
ja, also,
keine Schurwolle-Unterhose holen
nachher. Ja, aber. Also es gibt ja die viel zitierte Filzlaus, die haben wir schon oft besprochen, so.
Ja,
aber
ja.
Viele, auch die Wehrmachtsuniform damals war ja auch alles Wolle, ne?
Ja.
Und deswegen hat man lange Unterwäsche drunter getragen, weil ich ansonsten wahrscheinlich wirklich totgescharrt hättest, ne?
Ja, das stimmt.
Ja, ach man. Da gibt's ja schöne Sachen. Ja, was noch, wir hatten letztens im Nachgespräch noch, Sascha und ich hatten noch ein bisschen gesprochen und Prepared Podcast Made Me Buy It, und zwar war unser Thema Revolution Race.
Ja.
Genau. Und das, Sascha hat mich da, also nicht ein bisschen, also schon ein bisschen draufgebracht, für die, also ich, deswegen wollte ich es aber heute nochmal ansprechen, weil es glaube ich auch ganz interessant ist mal. Revolution Race kannte ich, weil es so eine ganz klassische Marke, und ich weiß nicht, ob es die ersten waren, aber mir ist das schon aufgefallen, dass die sehr internetaffine Werbung gemacht haben. Facebook, Instagram. Ich habe die schon immer mal rum gesehen und habe die aber auch in der freien Wildbahn gesehen. Und wie es manchmal so, ja, und wie es manchmal so ist, waren die Hosen an Idioten dran und dann hatte ich keinen Bock mehr drauf. Ja, und das ist halt manchmal so. Und ich hab die gesehen und dachte so, und hab dann mit einem auch drüber gesprochen, hat ihn drauf angesprochen oder hat auch mal beim Döner irgendwie so eine Frau angesprochen, die war auch ganz okay. Und dachte ich so.
Die Frau war ganz okay, das ist gut, ja.
Nee, die Frau war okay, aber ihr kennt das, ja, ne, Sascha, du kennst das auch, ne, wenn Spasten was.
Ja, wenn, das ist scheiße.
Leute, ich habe jetzt natürlich nicht Spasten gesagt, aber wenn Leute.
Du hast Spasten gesagt, dann ist es doch scheiße.
So, okay. Na gut. Ja. Dann, ja, fand ich es auf einmal nicht so
cool. Aber. Ne?
Das
aber,
auch in Farben. Genau. So, und wir hatten drüber gesprochen. So, und wie bist du drauf gekommen, Sascha? Also,
Thorsten, mein alter Kumpel Thorsten, ja, genau. Den geht's ja auch. Der hatte irgendwann eine Hose. Nicht so, was ist das denn? Ich kannte die vorher wirklich noch nicht aus dem Internet. So lange ist es schon her, dass er mir, ne?
Okay.
Die sieht von der Qualität her super aus.
Mhm. Aber beschreib mal ganz kurz.
Also,
hast du.
Also, der hat, ich glaube, der hat nicht diese Nordwand.
Ja.
Ja. Sondern etwas günstiger, aber wie auch immer. Die Hose war aber in so einem hellblau,
genau,
mit schwarzen Knien, wie das eigentlich auch von Fjällräven gibt, nur die haben halt kein Blau und so weiter. Ne?
Genau.
Und die Hose sah superwertig aus. Der Stoff sah superwertig aus, die Nähte sahen alle tippitoppi aus. Ich konnte nichts sagen, dann hat er mir den Preis gesagt, dachte ich, oh, das war krass.
Genau.
Dann, ein paar Tage später tatsächlich, habe ich Internetwerbung davon gesehen, war so, ah ja, okay, die Skandinavier halt, ne, die hippen Schweden, die machen dann jetzt ein Produkt und dann dachte ich, was ist eigentlich der Name, Revolution Race, was ist das überhaupt, also da war ich so, ah. Oh. Und dann habe ich tatsächlich, so wie du auch, komplette Spacken in den Sachen gesehen, wo ich dachte so, nee, also beim besten Willen, Jack Wolfskin und das in einen Sack gepackt und du triffst einen richtigen, so war
ja,
ich.
Genau. Ne? Ja, genau, ja.
So. Aber dann habe ich mich mal ein bisschen damit befasst und ich finde grundsätzlich die Idee total gut, nicht noch irgendwie einen Händler hier und Händler da zu haben, sondern das kommt von der Firma direkt. Die haben das getestet, die Jungs sind, also ich habe mich ein bisschen mit denen befasst, die sind nur draußen. Die sind eigentlich genauso bekloppt wie wir, die sind nur draußen. Und jetzt kam halt auch noch hinzu, dass hier bei Seven vs. Wild, die auch alle irgendwie Revolution Race anhaben. Aber das habe ich jetzt erst irgendwann gesehen. Obwohl ich da sagen muss, dass die Jacken super wertig aussehen.
Ja, stimmt, ja.
Das, also da gibt es überhaupt nichts zu sagen. Und auch diese Sherpa-Jacke, die der Fabio da trägt, sieht auch top aus. Sieht auch total warm aus, also ist bestimmt alles in Ordnung. Und dann habe ich ein ganz langes Interview mit dem Billingham, dem SAS-Typen gesehen. Der ja wirklich, man kann schon sagen, der kann ein bisschen was, der Kollege. Und habe mich mit ihm auseinandergesetzt, ein bisschen was gelesen, dann steht da bla bla bla, Revolution Race. Ich so, habe ich das aber schon längst in meinem Kopf rausgehabt. Revolution Race, ist das sowas wie das Spartan Race? Ohne Quatsch, ich hatte das überhaupt nicht mehr auf dem Zettel. Und ich so, nee, der meint die Klamotte. Und dann habe ich mir halt einfach die Klamotte dazu angeguckt und ein bisschen geschaut, was ist das denn? Und dann kam ich da drauf, was sie halt machen, auch die Farben und dass das halt auch ein bisschen erwachsener ist. Habe mir die Produkte an sich angeguckt, was die für Materialien nutzen, wo die das produzieren und so weiter. Und dann habe ich dir gesagt, Erik, habe ich gesagt.
Hat er gesagt?
Immer die Revolution Race Hosen an. Dann hast du das Gleiche gesagt, weil ich gedacht habe, da tragen doch nur die Spacken.
Ja, genau.
Hast du gesagt.
Habe ich gesagt.
Und das Ende vom Lied ist, du hast dir bestellt.
Ja, und das Ende vom Lied war, nächsten Tag kriegt Sascha eine SMS von mir oder eine WhatsApp. Sascha, was habe ich gerade bestellt? Ja, genau so war das.
So
also, und jetzt.
Fazit. Also,
machen wir ein ganz kurzes Fazit. Die Hose ist gut. Punkt. Ich mag den Stoff. Das ist ja das, was mir gefällt, dass du wie bei Fjällräven auch eine Mischung hast aus was ist denn das? Reine Baumwolle und kann was trotzdem. Quatsch, reine Baumwolle und Polyester.
Ja.
Sodass du halt einen Stoff hast, der widerstandsfähig ist. Also letzten Endes Nyko sozusagen.
Ja.
Also du hast einen Stoff, den du wachsen kannst, wenn du es willst, und der halt stabil ist. Wie das G1000 von Fjällräven, behaupte
genau.
ich jetzt mal.
Ganz also, genau, doch.
Muss ich mal daneben schauen. So, und halt auch, wie du es gesagt hast, so an den Knien und am Hintern stretch, sodass die eben auch, wenn du dich bewegst, entsprechend mitgehen.
Auch wie die so. Fjällräven.
Auch
wie die Fjällräven. Wie die super teure, wie das
genau.
Supermodell von Fjällräven. So. Ne?
Und wir können über Geld sprechen, so. Die hat, es ist jetzt Black Week und also es war jetzt Thanksgiving und dann haben sie alles günstiger gemacht und haben auch hart Werbung gemacht. So.
Toll.
Und 73 Euro. So. Und das, da kriegst du. Da bist du so in dem Preis von Freelufts, also von der Eigenmarke von Globetrotter.
Oder Meru, oder wie das mal hieß.
Oder Meru, genau. Die ja auch keine schlechten Produkte sind. So. Und, und hast halt eine wirklich wertige Hose. Ich habe nur zwei Downsides. Nee, Quatsch, eigentlich nur eine. Also, Passform ist super. Ich brauche es ja ein bisschen kürzer. Ich habe einen relativ kleinen. Und die haben Shortgrößen. Die haben verschiedene Farben. Und gleich mal Spoiler. Grüße gehen raus an meine Frau. Die kriegt nämlich eine zu Weihnachten. Hat die auch schon gesehen. Weil es die eben auch in Weinrot gibt. Oder in coolen Farben einfach. Also, das fetzt schon. Und du hast halt eine vernünftige Hose. Zu einem Preis, wo du eine halbe Fjällräven bekommst. So, einziger Nachteil ist, ich finde die Taschen zu klein. Meine, ich habe die im Nordwand, die hat zwei Oberschenkeltaschen, so vorne auf den Oberschenkeln und zwei Einschubtaschen. An den Bundeswehrhosen kann man sagen, was man will, die sind keine Top-Hosen, aber die haben riesige, so diese Hosentaschen, Seitentaschen und das finde ich, ich persönlich mag das, weil ich auch merke, wenn ich in die Hosentasche mein Handy reinstecke, dann drückt mir das bei der Hose in den Bauch, so, wenn, ne, weil du, wenn du sitzt, das ist doof. Und die Oberschenkeltaschen, sagt, eigentlich braucht man, also viele nutzen die auch gar nicht. Und ich will da aber, ich wollte mir da, also da kann man auch ein Handy, da ist auch nochmal eine Unterteilung drin, kann man das Handy reintun. Das geht. So, für eine zusammengefaltete Karte ist es zu kurz. Für Fjällräven, weißt du noch, so Messertaschen sind da nicht dran. So, also wofür sind dann diese Taschen? So, und ich wollte mir dort so ein Bubu-Kit, also ein ganz kleines Erste-Hilfe-Set. Mhm. Ich habe da so kleine. Da würde ich dir gerne zeigen, aber in der Größe von so einem zusammengefalteten Notepad, da habe ich ein paar Pflaster drin und das und habe das halt so ein bisschen aufgewertet und das war schon zu fett für diese Tasche.
Ja, das ist, glaube ich, auch das Manko daran.
Genau, und das finde ich ein bisschen schade, aber gut, da kann man jetzt drüber diskutieren, ob man, ja gut, da kann man überhaupt Taschen an Hosen diskutieren, weil wofür sind die dann? Ne? Wofür sind die dann? Da könnte ich vielleicht hier meine, das, was ich dir gezeigt habe, hier meine
Aber dazu kann ich dir nur was sagen. Ja. Ich habe da nämlich ein bisschen was zu gelesen und die Jungs sind halt tatsächlich immer daran interessiert, Sachen zu verbessern tatsächlich. Ja. Und die haben schon ganz viel von auch irgendwelchen Kunden und so weiter umgesetzt. So, ne?
Ja.
Und warum kann man da auch sagen, ey, hier so und so, wir sind jetzt vielleicht mal eine ganz andere Gruppe
von
Kunden. Wir sind jetzt nicht so eure, ne, wie auch immer, wir haben das und das, machen wir gerne und größere Taschen wären super. Die Hose an sich super, größere Taschen super. Ja. Überlegt euch doch was. Ich glaube schon, das ist nämlich der Vorteil bei so kurzen Dienstwegen, dass die halt dann darauf vielleicht auch reagieren können.
Ja,
kann man keine Ahnung.
Also auf jeden Fall, das ist mir so aufgefallen. Habt ihr jetzt, aber ich trage die gern. Die ist halt bequem, das ist mir wichtig. Und letzten Endes will ich auch mit der Hose auf der Couch rumlimmeln können und mich wohlfühlen. Und das ist mit der absolut möglich. Und das finde ich klasse.
Wie geil ist es und wie geil ist es? Du wirst mir mit Sicherheit recht geben, wenn man abends, wenn man nachts raus ist, ist es kalt, wenn die Klamotte dann bequem ist, wenn man dann am
Feuer
ist oder so.
Ganz genau.
Da kann jeder erzählen, was er will. Das macht total viel aus.
Genau.
Ja, genau wie guter Schlaf und so das ausmacht, macht es sich in seiner Klamotte wohlzufühlen. Das heißt, also ich kann mich drin bewegen und nichts zwickt, zwackt irgendwie. Und sie ist robust, das macht sehr viel aus.
Auf jeden Fall.
100%. Auch schon im Kopf.
Auch schon genau, auf jeden Fall. Was ich jetzt auch schon mitbekommen hatte, ich hatte ja relativ lange so diese Stretch-Geschichten auch vom Knie bis runter. Und da, wo der Stretch ist, da ist es natürlich, ich will das noch gar nicht als Nachteil so richtig sehen, aber bei dem Wetter, wie ich jetzt draußen war, wenn du im Nassen kniest, ist die halt nass. So, ne? Vorteil ist, die trocknet natürlich schnell. Aber du merkst halt sofort, hast du die Kälte sozusagen am Knie. So,
ja.
Ne? Also das ist vielleicht nochmal ein Ding. Aber ich freue mich, die gekauft zu haben und schön dann darauf gekommen zu sein. Und der Preis ist einfach geil. Ist echt super. Ne?
Muss nicht sagen, ne?
So, das ist es. Gibt es bei dir was Neues an der Gearfront, bevor wir ins Thema gehen?
Nö, ich, Erik, nö, du kommst mich schon so an.
Ja, ja, nö, okay, dann
gar nichts.
Ja, das ist ja, also,
Ich kann auch nicht so viel machen. Weihnachten steht vor der Tür. Ich darf, habe auch komplettes Allesverbot.
Ja, sehr gut. Aber apropos Allesverbot, du warst ja mit deinem Ebolus-Doc draußen.
Ja, ja, ja,
genau. Haben wir über den schon gesprochen?
Ich habe den, habe ich ihn, glaube ich, mal genannt. Ich habe den ja nur auf Instagram mal gezeigt. Ne? Das ist der Switchblade. Ich war immer auf der Suche nach einem einem EDC-Pack, kann man das sagen? Ja, ein EDC-Pack, den ich halt sowohl für, wenn ich mit den Doggies lange draußen bin, als auch wenn ich in die Stadt gehe, als auch wenn ich das Wochenende zu meinen Schwiegereltern fahre, Sachen reinpacke, dass ich den dafür nutzen kann.
Mhm. Nicht zu riesig, ne?
Nicht zu riesig, sollte auch leicht sein. Und was ich bei dem halt einfach mega, also bei Ebolus Doc sowieso, ist, dass das System, das Rückensystem, es ist halt so, dass halt immer es auch durchlüftet ist und so weiter. Mhm. Und das macht den Rucksack super angenehm. Einfach, ja. Total einfach zu bedienen, kein Schnickschnack, super einfach zu beladen, ein riesengroßer Reißverschluss, der das komplette vordere Compartment aufmacht. Mhm. Oben ein Deckelfach, was groß genug ist. Zwei Seitentaschen, wo jeweils zwei Nalgene reinpassen würden.
Also ich muss auch sagen, ich hatte den, Grüße gehen raus an Lorenz, bei ihm hatte ich den das erste Mal gesehen.
Ja.
Und ich mag's ja schon. Also ey, es gibt ja viele Hater von 5.11. Ich gucke mir die Produkte an und was
Beste gut Grüße gut, an Red Gear Tactical.
Genau. Ja, Grüße Felix. und auch viel Hate für die Rucksäcke. Ich selber hatte den Rush 24 sehr lange. Ey, und man muss einfach mögen. So. Und dort ist es auch so, dass du, also bei diesem Rush 24 oder Rush 12, da gibt es ja verschiedene, dass du ganz viele Taschen hast. So viele haten das, aber für diesen, also im Militärischen kann ich es auch nicht gebrauchen. Oder wenn ich draußen bin, da brauche ich 1000 so mini kleine Taschen. Aber ich mag halt so Gimmicks. Und ich hatte das Gefühl, das Switchblade hatte das auch. Der hatte hier mal noch eine sinnvolle Tasche.
Ja, aber
der hatte
nicht so hier mal,
nee, nicht so viel.
Aufgeräumt, ne?
Ja, genau. Das, deswegen.
Ist schon, also du, es ist nicht so, dass du denkst, oh fuck, wo hatte ich denn das jetzt hingetan, das Teil, sondern es ist schon da, denn. Du hast zwar im Innenbereich nochmal so Einschiebefächer, wo du zum Beispiel noch einen Laptop reinmachen kannst oder so, aber im Grunde gesehen, das ist einfach ein großes Compartment so. Und dann finde ich das schon ganz cool.
Dann wollen wir mal an das Thema der Sendung eingehen, wa?
Ja.
Was? Ja, du hast auch einen großen Stapel neben dir, oder was?
Nee, ich hab mir keinen großen Stapel, ich habe mir einfach eine Liste gemacht von den Büchern, die mir wichtig waren oder sind oder die mich halt dazu gebracht haben. Aber da reden wir ja gleich drüber.
Ja, genau. Also das Thema sollte sein, wir hatten ja schon mal eine Sendung. Wir hatten uns mal überlegt, so The Books That Made Us ist vielleicht auch ganz gut. Die Sendung wird auch so heißen. Und deswegen, lass uns doch einfach mal durchgehen. Ich bin mal so mein Bücherregal durch und das Büchern. Wir lesen jetzt deutlich weniger und wenn, dann ist es auf dem E-Reader, weil ich das abends im Bett und nicht mehr will oder so. Ne? Und habe auch viele, nicht Fachbücher, aber so Themenbücher und die einen Teil davon möchte ich jetzt mal vorstellen. Und dann hier und Büchern. Aber ich weiß ja, bei euch stehen auch viele Bücher rum. Wie ist es bei dir?
Ja, mit den Büchern ist natürlich auch so. Ich habe früher wesentlich mehr gelesen. Trotz alledem, ich glaube, es vergeht ja nicht eine Woche, wo nicht irgendeiner von uns, Anni oder ich, irgendwie ein Buch kommen lassen, was wir halt dann irgendwie lesen. Ne? Anni liest noch viel mehr als ich, aber trotz alledem gibt es halt auch so gewisse Bücher, die natürlich einen so ein bisschen dazu machen oder einen davon, die Träume oder die Wünsche oder die Leidenschaften irgendwie prägen, glaube ich.
Genau.
Und
genau.
Es gibt ja Bücher, die ich damals gelesen habe, die ich ja heute immer noch lesen würde. Es gibt aber heute auch Bücher, die ich halt jetzt lese, weil ich sie einfach halt auch mag. Es gibt ja unterschiedlichste Dinge. Ich habe meinen Vater ganz früher nie verstanden, wie er immer Bücher aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg lesen konnte. Wie er das immer, ne, bis dass ich dann irgendwann mal Konsalik und so verstand, also was heißt verstanden habe, aber bis ich dann gerafft habe, um was es geht. Ne? Und das fand ich halt schon ziemlich cool eigentlich.
Ja, denke ich mir.
Und nichtsdestotrotz gab es ja Bücher, die ich halt mit dem, worüber, was wir uns beide halt auch verbindet und so weiter, was das halt so zusammenbringt. Ne? Und die Bücher habe ich mal hier bei mir in der Liste zusammengeschrieben. Mhm. Und ich habe 7, 8 relativ wichtige Bücher. So.
Okay, oh, das ist, ich habe hier deutlich mehr, aber bei mir, ich habe ein bisschen einen anderen Ansatz. Aber dann möchtest du mal mit deinem ersten beginnen.
Kann ich, wenn du magst, also das eins der immer noch bis heute wichtigsten Bücher überhaupt, die ich habe und wozu ich das Hörbuch auch fast wöchentlich höre, ist von Jules Verne in 80 Tagen um die Welt.
Oh, schön, dass du sowas sagst. Jawohl, klasse. Ne?
Ja. Also da war halt alles drin, was ich, also diese viele gehen ja raus und haben so. Ich weiß nicht, was sie dazu bringt, rauszugehen. Mich bringt raus, dass ich immer Bock auf Abenteuer habe. So. Mhm.
Ja.
Ne, wenn Anki und ich mit dem Hund lange rausgehen, sagen wir mal, heute gehen wir auf ein Abenteuer. Also das ist ein Riesen, das ist immer, das schwebt immer über uns, also über meiner Familie hier zu Hause. Schwebt immer so der große Begriff Abenteuer. Und in 8 Tagen um die Welt ist für mich das schönste Abenteuerbuch überhaupt. So, du kommst in deinen Männer Country Club morgens und schließt eine Wette ab und reist in 80 Tagen, was zu der Zeit, als es erschienen ist, oder um die es halt geht, unmöglich. Und dann passieren so viele tolle Dinge. Und ich fand, dass, wie Jules Verne das erzählt hat, die Idee dahinter, fand ich einfach total schön. Dieses Freiheit, das freie Sein, die Welt erkunden, auch mal Dinge, auf die man nicht vorbereitet ist, dass die passieren und weiter. Und da fand ich in 8 Tagen um die Welt schon eins, also tatsächlich bis heute eins meiner absoluten Lieblingsbücher und,
Oh, ganz, ganz toll. Also ich arbeite jetzt so langsam, ich sag mal so Jugendbuchklassiker und so alte Klassiker arbeite ich auf. Das habe ich letztens, genau, ich habe die Schatzinsel mal angefangen, weil ich so ein...
Das ist eins der Bücher, die hier bei mir in meiner Liste sind.
Oh, siehst du, okay, dann können wir gleich dazu kommen. Fand ich ganz spannend. Und Jules Verne liebe ich ja die Verfilmungen. Also gerade die, also von auch 20.000 Meilen unter dem Meer aus den 60ern mit Kirk Dudley, mit Kirk Douglas, fand ich super. Was ist die beste Verfilmung von 80 Tagen um die Welt? Welche, hast du da eine, wo du sagst, die magst du?
Also welche, ich kann nicht sagen, welche ich hasse. Mhm. Das ist die mit Jackie Chan.
Ja, na gut. Ja, das denke ich mir schon. Ne?
Es gibt, glaube ich, so keine so Verfilmung, die ich so richtig geil finde. Als ich klein war, gab es immer Hörspiele von Europa und da gab es, die hießen die Klassiker.
Ja.
Und da war halt auch in 8 Tagen um die Welt dabei.
Cool.
Und das sind halt so Dinge. Also ich fand das Buch gut, ich fand das Hörbuch gut. An die Verfilmung, gut.
Ja, okay. Also, schon mal ein ganz toller Start. Bei mir geht die Sammlung in eine ganz andere Richtung. Ich habe relativ wenig Romane da. Und ein Buch habe ich da, das war, würde ich mal behaupten, das erste Buch, was ich mir selber gekauft habe. Und da so, ne, liebe Kinder, hört mal zu, der Opa erzählt vom Krieg. In den Zeiten, also das, was ich jetzt, ich zeige es dir gleich, ich habe es hier neben mir liegen, war das so, wenn man besondere Bücher haben wollte, dann ist man in die Buchhandlung gegangen. Amazon gab es nicht. So. Und das Blöde war, in den Buchhandlungen stand auch nicht immer alles. Und wenn du besondere Wünsche hattest, so wie das bei mir schon war, dann musste man die Verkäuferin fragen. Und da war das so, bei mir war das so. Wir mussten sogar, die sind dann an den Computer gegangen, haben dann gesucht, wo gibt's das oder wo gibt's etwas in die Richtung. Also konntest auch nicht sagen, ich würde gern was zum Thema Bushcraft oder so. Konntest du nicht. So, du musstest, was haben wir da für Titel? Und dann hast du da gesucht und bei mir war das sogar noch, und ich weiß das so genau, weil ich mich damit so intensiv befasst habe und weil dieses Buch für damalige Zeit unfassbar teuer war, also was heißt teuer, musste man sogar in einen anderen Katalog noch gehen und so weiter. Und zwar ist das dieses Buch, das heißt Survival Total, das große Buch des Überlebens von Hugh McManus. Das heißt im Original, ich habe das heute, als ich nochmal recherchiert habe, weil ich gar nicht so, wer ist denn eigentlich Hugh McManus, habe ich mir damals die Frage gar nicht gestellt. Ich wollte ein Survival-Buch haben und das fand ich irgendwie cool, weil es auch groß ist, bunt bebildert von diesem, ist das auch der DK von, nee, ist von Peach. Einfach ein cooles Buch, ein Survival-Buch. Und Hugh McManus, das hier ist, eigentlich heißt das Buch im englischen Original, glaube, Royal Marine Survival, irgendwie sowas. Mhm. Nee, oder Commando, irgendwie. Also, weil Hugh McManus ist heute, wenn man den bei Wikipedia nachschlägt, da steht Musiker. Ich so, hä, wieso Musiker? Der ist doch Soldat. Der war 18 Jahre lang beim britischen Militär, auch beim SAS. Und hat eben solche Bücher geschrieben und ist dann aber, hat dann auch eine Band, war auch Lektor für Geschichte oder irgendwas. Also ein ganz mannigfaltiger Typ. Und das hat, meine ich, damals 45 Mark gekostet. Das war schon ordentlich Geld, ne? Und kann mich deswegen noch so genau dran erinnern. Und das war mein erstes Survival-Buch. Und das dann natürlich auch. Bei den Briten ist das relativ populär, glaube ich, dass die sehr viel, also gerade SAS-Leute, wie Bear Grylls ja heute auch, dann viel aber so für ziviles Trekking machen. Also die machen nicht so, nicht gar nicht so zwingend so SAS-Kommando-Fighting-Survival, sondern Trekking. Und das fand ich ganz spannend. Und ja, ach, das fand ich damals super und cool, habe dann halt die Dinge, die hier draus sind, habe ich dann einfach ausprobiert und gemacht. So, genau. Sehr geil. Das mein erstes Buch, was ich selber gekauft habe.
Sehr geil.
So, dann ist Sascha wieder dran.
Ja, gut, das ist, glaube ich, jetzt, also tatsächlich ist bei mir sehr Buch viel mit ja. Klassikern, ne? Also,
ja, klar.
Ich weiß, die Sachen haben mich halt, ich glaube, als Kind war das schon so. Ich habe ja erzählt, ne, früher war MacGyver und so alles geil, so die Taschenmesser und so. Also, was natürlich, werden viele auf dem Zettel haben, ist halt von Jack London, ne, Ruf der Wildnis. Mhm. So, Alaska, Goldgräber, Hunde. Mhm.
Hast da du?
Haben sie mich schon mit gehabt.
Okay, aber die, ich bin mir gar nicht, ich muss jetzt mal überlegen. Ich hatte mal eine Sammlung von Kurzgeschichten von Jack London und ich müsste das heute nochmal ausprobieren, wie mir das gefallen hat. Hast du das auch als Jugendlicher dann oder schon als Junge, als
Kind? Als junger Mann, als junger, ja, also okay. Nee, als Jugendlicher, sagen wir mal so.
So 15, 16, 17, so.
Genau. Mhm.
Okay, ja. Und da hast du das schon gelesen mit dieser Sehnsucht nach der Weite sozusagen oder nach dieser Wildnis.
Das habe ich aber schon wirklich ganz früh gehabt, das mit dem, ne? Das mag halt auch in unserer Kindheit gelegen haben. Ich war halt immer draußen. Ich war immer draußen. Hatte immer irgendwie ein Taschenmesser oder ein Messer. Fand das immer total spannend. Und habe früher, wenn das mal kam, über die großen Alaska-Hundeschlittenrennen. Jetzt natürlich weiß man jetzt erst, dass das für die Hunde eigentlich am Ende des Tages, dass das total schrecklich ist eigentlich.
Ja,
ne?
Klar.
So, aber trotz allem zu der Zeit war das einfach ein komplettes Sehnsuchtding. Also ich fand Winter immer geil, finde ich auch jetzt noch. Ich liebe Winter. Und dann halt, du hast diese Kälte, du hast dieses, also nochmal, also es ist Abenteuer. Es ist das, was es ist. Es ist ein Abenteuer.
Ja.
Ich komme gleich auf ein Buch, das fasst alles in einem zusammen für mich zumindest. Ich fand Ruf der Wildnis immer so ein Buch, was man nicht weggibt. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Ja, okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Super. Hast du da auch irgendwie, also von den Büchern, die du vielleicht auch noch nennen willst, warst du da nochmal wichtig, so ich sag mal so bibliophil, dass du sagst, auch von der hätte ich gerne mal irgendwie eine Erstausgabe oder irgendeine besondere Ausgabe oder ist das für dich
so wirklich, okay. Das hat eigentlich diese wirklich gekickt.
Ja.
Das ist jetzt was anderes bei manchen Dingen, aber da war das, habe ich das auch gar nicht so richtig verstanden, was ist das jetzt, das für eine Ausgabe, das für eine Ausgabe. Mir ging es tatsächlich immer nur um die Bücher.
Den Inhalt.
Wenn ich jetzt diese Bücher nochmal neu kaufe, schaue ich immer, dass ich die alten Cover bekomme.
Mhm. Okay.
Ja. Ich mag diese neuen Sachen nicht, ich mag lieber, wenn dann die alten Cover. Mhm. So wie zum Beispiel, wo wir gleich drauf kommen, ein paar Bücher. Das ist, versucht man dann
sehr
schon.
Schön. Sehr cool. Okay, dann komme ich zu meinem nächsten Buch.
Ja.
Bei mir ist es tatsächlich so, das ist eine Ausgabe von. Warte mal, ich lese mal vor. 1929 im Propylen Verlag Berlin. Copyright 1928 bei Ullstein. Also, printed in Germany im Ullstein, Ullsteinhaus Berlin. Ja, das habe ich mal tatsächlich geschenkt bekommen, weil es einer meiner absoluten Lieblingsbücher ist, nämlich Im Westen nichts Neues.
Voll super.
Von Erich Maria Remarque. So, was hat das jetzt mit unserem Thema zu tun? Bei mir war, keine Ahnung, mit 14 hatte ich einen Kumpel, mit dem waren wir damals schon so begrenzt, das ging, hatten wir halt Armeeklamotten an. Das waren alte NVA-Klamotten. Wir waren draußen. Wir haben ein Messer dabei. Der konnte sich ein bisschen mehr leisten, hatte damals schon so eine Tiger Stripe Hose. Da war ich so neidisch, ey. Und meine Mutter hat zu mir gesagt, wir kaufen doch nicht für 40 Mark oder für 50, 60 Mark eine Hose, die du draußen, das ist doch Quatsch, du hast hier eine Stromerhose. Und haben, irgendwie habe ich dann so eine alte NVA-Hose bekommen, wie auch
immer. Eine Stromerhose.
Ja, eine Stromerhose, ne? Aber, und dann, wie man halt so ist, als ich werde Soldat. Und meine Nachbarin, Deutschlehrerin, hat gesagt, mir zum Geburtstag, es muss der 15. Geburtstag gewesen sein, 14. oder 15. Geburtstag, dem Jungen schenke ich jetzt im Westen nichts Neues, noch in der alten Ausgabe. Also ich habe jetzt die alte Ausgabe. So mit dem Hintergrund natürlich, weil da die Schrecknisse des Ersten Weltkrieges beschrieben werden.
Absolut.
Und ich habe das gefressen. Und einige Wochen später sagte sie zu mir, und? Wie war das Buch? Ich so, das ist ja der Hammer. Ich will unbedingt Soldat werden.
Oh, da hast du auch gedacht, das ging da hinten.
Und ich habe angeguckt, wie Essig. Das ist natürlich, klar ist das ein schreckliches Buch, aber wie unfassbar gut das geschrieben ist. Also, ja, und es ist ein Antikriegsbuch, natürlich. Aber ist, wenn ich jetzt einzelne so, wenn ich da die Namen höre, Tjaden, Himmelstoß, fand ich einfach immer super.
Kann ich nachvollziehen.
Und ja, ganz tolles Buch.
Ist ein ganz fantastisches Buch sogar.
Ja. Genau. Muss unbedingt mit auf die Liste. So, und jetzt warte mal, jetzt gucke ich mal, weil ich glaube, das war es jetzt bei mir mit Romanen. Ich habe noch ein so ein erzählendes Buch. Aber gut, wir müssen mal gucken, wie lange wir das auch machen. So, Sascha, dein nächstes Buch. Schieß los.
Mein nächstes Buch ist einfach First Blood von David Morrell.
Oh. Jetzt soll ich dir was sagen? Das habe ich gar nicht. Das habe ich damals. Okay, erzähl erst mal.
Also gut, ich hoffe wirklich, ich muss dir keinem erklären, was First Blood ist. das ist das Buch, nach dem Rambo ist.
Genau.
Nur hier ist es halt so, dass Rambo am Ende stirbt.
Mhm.
Also ist so.
Genau. Ja?
Also das die haben das einfach nur geändert, weil Sylvester Stallone meinte, nee, das müssen wir irgendwie anders machen und aber am Ende des Tages in dem richtigen Buch First Blood stirbt John J. Rambo.
Und,
das hat mich, das ist über Umwege bei mir angekommen.
Hast du erst den Film gesehen oder erst das Buch gelesen?
Ich habe erst das Buch gelesen.
Ach echt? Ah, okay.
Ja, ja. Der Film kam ja raus, da war ich noch auch so ein bisschen klein. Ich habe den also nicht dann, ganz kurz, lass mich mal einfach nicht, dass ich jetzt, also der Film kam ja, warte.
82? Nee.
Der Film kam 82 raus, da war ich 6 Jahre.
Oh, ich bin ein geiler Typ, ey. Ja.
Das ist richtig geil. Also ich habe aber, dazu muss ich sagen, ich hatte immer ältere Freunde.
Mhm.
Immer wesentlich ältere Freunde. Deswegen habe ich halt schon mit 9 oder 10 halt Nightmare on Elm Street gesehen, dadurch, dass es halt ältere waren. Und ich habe halt Heavy-Metal-Musik durch die kennengelernt und all das. Und hatte durch meinen älteren, wirklich sehr, sehr guten Freund Sven Rehmer, der war ein gutes Stück älter, nämlich 5 Jahre älter als ich. Mhm. Der hatte, und da war ich 10, der hatte mit 15 halt First Blood halt dort liegen. Und wir waren halt, wir hatten alle diesen Drang nach diesem Messer.
Mhm.
Ja, nach diesem Messer.
Also auch aus dem Buch schon tatsächlich? Wird das da so?
Nein, nicht aus dem Buch, aber nachher, ich bin nachher bei dem Film.
Ja, genau.
Aber der hatte halt, aber der hatte den Film natürlich schon gesehen.
Okay.
Ja, und dann dazu das Buch gelesen.
Ja.
Und ich habe das Buch bei ihm gesehen und das Buch erst gelesen. Und da kannst du dir vorstellen, wie ein 10-Jähriger, wie der dieses Buch liest.
Ja. Ja.
Ich habe ja erst gar nicht verstanden, was ist da los?
Yeah.
Also was ist ein Veteran? all das, das war ja was ganz anderes.
Ja.
Und dann habe ich erst den Film gesehen.
Aber
und das war schon äußerst beeindruckend.
Ja.
Ich glaube, die Kombination aus Film und Buch, das war das, was mich so auch das Draußensein und ja, durch den Wald, wie du sagst, Strohmann, mit dem Messer, ja.
Ja.
Das war, kam sehr viel von da.
Ich habe erst den Film gesehen und erst deutlich später das Buch gelesen. Interessanterweise aber, ich meine, der zweite Band ist auch von David Morrell, ne? Von, also das zweite Buch. Und das ergibt ja dann keinen Sinn. Und ich weiß dann auch, im ersten Buch ist Rambo noch deutsch-indianischer Abstammung.
Richtig.
Und wird dann erst zum Ende hin, also im dritten Teil wird das dann auch mal genannt. Ja, ich bin italienisch oder irgendwie, also das wechselt irgendwie bei jedem Teil. Das war so ein bisschen seltsam. Und ich weiß auch noch, dass ich den Film kannte, natürlich auch gern geguckt habe und dieses Buch aber noch toller fand. Eben weil da ja auch, also da merkst du ja wirklich, was für einen Riss in der Schüssel John Jay hat. Ne? Also, dass der wirklich, ja, geistig, also halt einfach PTSD hat.
Ja, ne? Natürlich, auf jeden Fall.
Ja, aber ganz toll. Also David Morrell habe ich auch letztens einen Podcast gehört mit von auch einer der Autoren jetzt auf Insta, der hatte mit ihm ein Interview mit David Morrell und das fand ich wirklich schön. Ja. Genau. Ja, okay. First Blood. Tolles Buch, ja.
Ja.
Muss ich auch sagen. Okay, dann gehe ich auch wieder ein Buch und das, wenn ich das in der Hand halte, das glaube ich, oh, was habe ich denn hier? Ich schlage das gerade auf und sehe darin einen alten Meldeblock. Meldeblock ist Papier. Hm. Habe ich hier wohl also noch beschriftet so, da sind noch Dinge drin, weil mich das auch überall hin begleitet hat. Und zwar ist das von Rüdiger Neberg.
Alter, das ist bei der Liste.
Rüdiger Neberg, die Kunst zu überleben.
Survival.
Survival. Also, das riecht auch. Das, also, wie gesagt,
die,
das habe ich
schon. Schon das Papier und so weiter.
Ja, ohne Scheiß, das ist gelb, ne?
Das ist auch, das Cover ist so wie früher auch die Konsalik-Bücher und so.
Genau.
Das sieht alle auch so aus. Ja.
Genau. So, und Rüdiger Neberg, über den bin ich von einem Bekannten gekommen, der dann auch, und das war eine Kombination. Ein Bekannter erzählte mir von Rüdiger Neberg, drückte mir einen Globetrotter-Katalog in der Hand, habe ich vorher noch nie was davon gehört. Damals, also wir reden Mitte der 90er.
Ja.
Und zeigte mir das Glock-Feldmesser, aus dem er ja auch sein Survival-Messer baut.
Genau.
Und ich war hooked as fuck. Ja. Und habe dann eben dieses Buch gelesen. Und Rüdiger Neberg hat ja, und ich habe von ihm diese ganzen Romane, habe ich gar nicht gelesen. Also,
nee, die sind auch nicht. Ich habe zwei davon gelesen und die waren nicht so berauschend.
Okay, also, aber er versteht schon zu erzählen und ich finde, er macht das in diesen Büchern, also in diesen, die eigentlich so Handbücher sind, mit diesen also so ganz fast stümperhafte Skizzen, aber irgendwie mochte ich das total gern. Ja, der Rüdiger Neberg. Aber hast du auch auf der Liste.
Können wir vorziehen. Genau das gleiche Buch habe ich auf der Liste.
Ja.
Ist halt einfach, ich fand ihn halt als Typ halt einfach unglaublich geil. Mhm. Wirklich richtig cool. Es gab mal, der hatte auch Sachen aufgenommen, ich glaube ganz oft war der im SWR und im NDR und überall war er halt auch, wie er dann durch die Pampa gekrochen ist, dieser drahtige alte Mann.
Ja.
Und hat er sich Ratten zu essen gemacht zum Beispiel.
Ja.
Und ich so, also nee, ohne Quatsch, das schaffe ich nicht.
Aber hast du den noch sozusagen live miterlebt? Also als der, okay, weil das ist ja, das war ja, wie gesagt, ich war Mitte der 90er bin ich auf den gekommen und ich glaube, so seine große Zeit war Anfang der 80er, also die
80er. 80er, 90er und die ersten paar Jahre 2000er, ja, genau.
Ja. Ja, spannend, also ja, geiler Typ. Also kannst super du gleich von der Liste mit runternehmen. Und ich mochte,
schon gelöscht.
Genau, ich mochte die ganzen, er hat ja dann auch so Überleben vor der Haustür und so mit so kleinen Trainings. Und das fand ich immer, auch heute noch, ich überlege gerade, ob so ein bisschen was veraltet ist, also die Art, wie er schießt so, aber die Masse davon kann man heute noch echt, drückt das ein Junge in die Hand oder ein Mädchen im Alter von 12 bis 15 Jahren und sagt, hier, mach. Ne?
Ja,
fand ich, genau da so. Fand ich ihn ultra kreativ und der konnte ja auch alles, ne? Der konnte Torten backen, die aussehen wie total geil, dann hat er eine Firma aufgebaut, Und hat es mit 16 mit einem selbstgebauten Fahrrad fährt er nach Marokko. Also
super geil.
Wahnsinn.
Ja, super geil. Wahnsinn.
So, next, it's you.
Ich finde das so lustig. Meine Bücher, das könnte original, na egal. Das nächste Buch ist von Mark Twain.
Geil.
Ohne Scheiß, ja.
Ja.
Tom Sawyer und Huckleberry Finn.
Auch ein geiles Buch. Aber ich.
Nochmal, das ist wieder Abenteuer, draußen sein, Floß bauen,
Rumfahren, Pirat spielen.
Slingshot, also, ne?
Ja, eine Zwille bauen, ja.
Hey.
Auch
wir reden ja auch davon, was prägt uns, was macht uns dazu.
Ja.
Und das hat halt ganz früh den Grundstein bei mir gesetzt.
Ja, ja, ja.
Das war's. Also, ohne Quatsch.
Verstehe ich zu 100% und das ist ja das so ein Feeling, wenn du da dran denkst, ist ja auch, ne, Südstaaten am Mississippi und die fahren mit dem Fluss lang, so spielen Piraten,
geil.
Suchen einen Schatz. Ja, das macht uns ja heute noch heiß. Ne? Letzten Endes, und das ist genau wie du sagst, ist es das, was dann ausmacht, dass so die Dinge halt so zu machen, wie wir sie machen. Ne?
Ich habe gleich noch Buch. So ein paar Dinge auf der Liste.
Ja, also, ja ist, aber ist schon gut, dass du die Klassiker abbackst und ich so zu diesen, ja, ich will nicht sagen Fachbüchern gehe, aber ich überlege gerade, welches nehme ich denn als nächstes? Oh, auch eines. Ja, nehme ich das, weil das auch, das sehe ich auch schon, das ist auch alt. Das habe ich tatsächlich mal zum Geburtstag bekommen. Auch so wieder, das war so diese Zeit, 14, 15, 16. Und mein Vater, der ist kein Messersammler, aber der versteht das. Und der hat das so ganz informell schon immer irgendwie gewusst. So. Und der hat mir mal dieses Buch geschenkt.
Oh Gott, ich liebe dieses Buch, Alter.
Kennst du, ne?
Ich liebe
Kampfmesser, Kampfmesser. Ein illustrierter Führer zu den Kampfmessern und militärischen Survival-Waffen
der Welt. FJ Stevens ist das.
Genau, richtig. Ja. FJ Stevens. Und ich weiß auch, wann man.
Das ist einfach so geil, das Buch.
Ja. Und jetzt weiß ich, ich suche jetzt mal eins raus, was du 100% liebst, ne? Das sind ja hier solche Bilder, ja?
Oh, Alter. Ja, am liebsten diese Kampfmesser mit dem Schlagring dran.
Mit dem Schlagring, genau.
Wie geil ist es?
Ich habe gerade reingeguckt, das ist von 94. Und das ist auch so ein Klassiker. Ich überlege gerade, aber es ist die fünfte Auflage 94. Also ursprünglich mal, ja. Die Übersetzung besorgte Heinz Werner. Geil. Das sind so ganz die Anfänge von Kampfmessern, so wirklich
so
Herbein und Zeigs Dolch ausführlich da drin, auch mit schönen Zeichnungen, so wie man so die so einen deutschen Wachposten da umlegen und so ganz viel Grundlagensachen auch. Ja, also
richtig geiles
tolles Buch. Ganz tolles Buch und habe ich eben auch schon lange rumliegen und deswegen sollte es hier auf jeden Fall in den Kanon mit rein. Ne? Genau. Also heute natürlich, ich will nicht sagen outdated, ich sag mal, die Grundlagen sind immer noch da.
Ja, natürlich.
Aber mittlerweile gibt es natürlich noch deutlich bessere, geilere Messer. Die Materialien haben sich verändert. So, aber so als Grundlagenbuch fand ich das immer super. Okay, ja. It's you again, my friend.
Oh, ist mir leider schon unangenehm. Der Graf von Monte Cristo. Ich habe nur so Klassiker, es tut mir total leid.
Aber jetzt kommt
der Gedanke, dass der Survival-Gedanke, das Ausbrechen. Deswegen ist mein absoluter Lieblingsfilm halt auch Shawshank Redemption.
Mhm.
Dieser ewig lange Plan, etwas dann umzusetzen, ist halt da. Das ist halt ein jahrzehntelanger Plan.
Ja.
Und Graf Monte Cristo ist es halt einfach so geil. Und natürlich gefällt mir dann am Ende auch natürlich der Rache-Gedanke. Der ist natürlich. Das ist auch ein, in einer gewissen Zeit in meinem Leben war das ein Ansporn in meinem Leben.
Ja.
Für Dinge, die damals nicht so gelaufen sind, wo ich mich bei anderen Leuten bedanken wollte. deswegen war das Buch immer tatsächlich, ich finde das halt wirklich so gut. Und also korrigiere mich, aber das wurde verfilmt auch mit Richard Chamberlain.
Mit Richard Chamberlain, das ist auch meine Lieblingsverfilmung, ja. Super. Also, ja. Ja. Also, ja, ich, also.
Du weißt ja, ich meine, ich habe halt so einen 100%. Anderen Kosmos, der das halt Ja, ja. Tatsächlich, die Bücher, die du sagst, die habe ich auch hier alle, aber die habe hab ich gar nicht gedacht.
Ja. Also ich verstehe das schon. Und wie gesagt, das finde ich auch schön, dass wir uns da so ein bisschen so die Bälle hin und her schmeißen, weil ich komme jetzt gleich wieder mit einem, aber das steht auch so ein bisschen stellvertretend. Ja, das sind davon, ich kann mich auch erinnern, wir hatten damals so einen Schuber, da waren verschiedene Klassiker drin, eben auch der Graf von Monte Cristo. Mhm. Und ich habe im Nachhinein erst erfahren, dass das gekürzte Fassungen waren, was mich unglaublich wütend gemacht hat, weil das hatte ich gar keinen Bock drauf. Und ich habe so einige Romane, so im Westen nichts Neues, das war so der eine, es gibt noch andere Militärbücher, die habe ich gar nicht so mit reingebracht, weil ich tatsächlich auch in der Zeit viel so Romane gelesen habe, auch historische Romane, die ich einfach cool fand. Aber ich so diese Militärmesser- und Outdoor-Geschichte war halt auch noch eine ganz andere Leidenschaft. Und da komme ich zu dem nächsten Buch, was ich auch unfassbar lange habe. Und da, ich zeige dir mal bloß den Autor.
Ultra geil.
Dreh ich schon Tom durch. Clancy. Und hier mit einem Fachbuch, und zwar US Marines, die legendäre Elite-Truppe. Und da fand ich eben auch, also was mich da absolut drin daran gefickt hat, war, da ist das Kapitel tragbare Waffen, und was steht da? This is my rifle. There are many like it, but this one is mine. Und hat halt hier dieses gesamte das Glaubensbekenntnis eines United States Marine von Major General William H. Rupertus. Boah, also dieses ganze, das ganze, was wir, was man ja auch aus Full Metal Jacket kennt, hier komplett einmal runtergebetet. Und Tom Clancy, ich wollte das Buch nehmen, weil ich es einfach so vergöttert habe. Also einfach, weil da Infos drin waren, die kannte man sonst keine. Also was für Waffen haben die, was für eine Ausrüstung haben, ganz stark gemacht. Aber natürlich Tom Clancy, ein berühmter Autor von Romanen. Und ich habe es nicht mit reingenommen in den Kanon, aber das ist natürlich auch eins, wo man eben diese vermeintlichen Insights aus der Truppe, nämlich bei Rainbow Six, einen fetten Roman, auch Anfang der 90er, wo man so dieses Leben einer Spezialeinheit miterlebt hat mit den verschiedenen Einsätzen, fand ich damals mega. Also Tom Clancy musste auch mit auf die Liste.
Und tatsächlich musst du das auch zu Hause haben, bin ich auch ganz ehrlich.
Ja, definitiv. Ja, Tom Clancy hier am Beispiel von US Marines. Du bist dran.
Also, ich habe ja eben gesagt, es gibt so ein Buch, was ein paar Sachen das zusammenpackt. Und das ist, das heißt One Man's Wilderness.
Oh, okay.
Mhm. Das ist von Mark Prünecke. Das geht um die Auswanderung eines Mannes nach Alaska.
Ah, okay.
Und wie der sich halt dort seine Hütte aufbaut und wie der halt von, ja, wie der halt sein Leben aus der amerikanischen, mehr oder weniger Großstadt, wie der sich halt sein Leben dort aufbaut, ja. Krass. Und wie der die Hütte aufbaut, wie er sich sein Surrounding bildet, wie der halt sein Leben dort manifestiert und halt auch dann dort halt dann, ja, von Grund auf hochzieht. Und das ist wirklich ein sehr, 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 sehr schönes Buch. Ist noch nicht super alt.
Mhm.
Aber mal gucken, ich glaube, das ist, ich bin mir gar nicht sicher, wann es erschienen ist. Müsste mal schauen. Also ist auf jeden Fall nicht super alt, aber es ist schon so, dass es auf jeden Fall total vergriffen ist. Und ich hatte irgendwann mal das Glück, so eine Version zu bekommen.
Und geil.
Finde ich sehr, sehr schön. Mhm. Musst du mal gucken. Ich kann es dir auch mal geben. Echt ein sehr, sehr schönes.
Geil, also klingt echt super. Und wir machen uns ja hier keine Vorstellung. Also ich bin ja auch, also ich verwechsel manchmal, also nicht verwechseln, aber wenn ich an Alaska höre, denke ich an Kanada, an die Wälder Kanadas.
Ja.
Aber das ist ja Alaska, wenn ich da Bilder, Videos sehe oder wir haben eine Freundin, die in Alaska gearbeitet hat. Ey, das ist halt Inuitland, ne? Das ist halt, da kommt die Eskimos vorbeigeeiert und der Weihnachtsmann scheppert vorbei. Das sind Lebensumstände. Wir haben ja vorhin gesagt, wir lieben ja Winter, ne? Ich auch. Aber ich mag halt, also so den Winter, wie ich ihn hier kenne, also so wie uns Winter idealfall vorstellen. Also 30 cm Schnee.
So wie wir hatten, als wir draußen waren.
Genau, ganz
das
genau.
Das ist der Winter, den wir
so, mögen. Und nicht so ein Matsche-Winter, sondern kalt, Schnee, aber so bei, wo wir schon sagen, ja, minus 10 Grad, so ist schon knackig. Und nicht, ich kann kochendes Wasser in die Luft werfen und das kommt als Schnee wieder. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Shit, wenn du da bist. Also, wenn du da echt da Outdoor lebst und dir eine Hütte baust.
Aber alle Bücher, die ich über Alaska gelesen habe, und es waren ein paar, und das, was alle gemeinsam haben, sagen, die Winter sind wunderschön, mhm, und die Sommer sind manchmal unerträglich. Also, ah, okay, und da sprechen wir von Moskitos, ist halt das, mhm, was halt alle, mhm, dort plagt. Ja,
ja, ja.
Die sind halt riesengroß.
Krass. Ja. Also, bin ich dabei.
Ja.
Okay. Dann das nächste Buch. Und jetzt gehe ich mal weg von dem, was ich früher habe. Ich habe hier noch einige, ich will mal noch zwei Beispiele nennen, die zählen aber nicht, von auch diesen Büchern, die ich mir extra unbedingt bestellt wollte, über die Buchhandlung. Die nehme ich aber nicht offiziell mit in die Liste auf. Und zwar ist das einmal, kennst du bestimmt auch vom Umschlag her, ich halte es mal in die Kamera, kannst du es erkennen?
Oh ja, US Rangers, ja, klar.
US Rangers und auch eins, so das
absolut
Spezialeinheiten, so uralte Bücher, wo so Militär so ein bisschen, die mich auch nach wie vor so geprägt haben. Aber was ich gerne vorstellen möchte, oder was heißt vorstellen, auch eins, was ich einfach, das wäre mal ein Traum, der erfüllbar ist und worauf ich Bock hätte. Und zwar von Andreas Kieling, ein deutscher Wandersommer.
Deutscher Wandersommer, ja, cool.
Gibt es auch eine Verfilmung dazu. Und das ist Abenteuer in Deutschland. Und zwar geht er die deutsch-deutsche Grenze entlang. Und der grüne Streifen ist ja ein unberührtes Stück Natur, weil es eben so lange einfach totes Land war. Klar. Zwischen
da wollte keiner sein, ja.
Genau, zwischen den getrennten Deutschlands. Und er beschreibt das gut. Und er bringt auch die Schönheit, die wir in Deutschland haben, nahe. Und ich habe da ein Erlebnis, da war ich dieses Jahr, genau, ich bin auf dem Übungsplatz gefahren und bin durch den Harz und dort überquert man ja die Grenze sozusagen. Und man sieht so dieses hügelige Harzland und du siehst genau, wo die Grenze lang gegangen ist. Und ich halte so an und da war so ein alter Grenzturm, den hat jemand als Wohnung ausgebaut. Und das ist halt lebendige Geschichte. Und wenn man das mit dem Outdoor-Gedanken verbinden kann, also das mal komplett abzulaufen, na gut, 1400 Kilometer, das ist schon ordentlich, ne? Hätte ich unglaublich Lust drauf. Ich habe das das kann ich gar nicht erzählen, aber ich habe das angefangen und bin hier von Lauenburg an der grünen Grenze ein Stück nach oben marschiert. Aber das wäre noch mal was, das könnte ich mir gut vorstellen, dann auch durch Thüringen, durch den Harz, durch so. Ganz, ganz spannendes, tolles Buch, kann ich nur empfehlen.
Super geiles Buch, total. Ja.
Okay,
so, du bist Ich habe jetzt noch... ich gucke ganz kurz, ich habe noch zwei Bücher hier auf meinem Zettel.
Na gut, dann machen wir jeder noch zwei. Ich habe zwar noch ein paar mehr hier liegen, aber ich denke, wir haben dann auch schon ein ganz gutes Potpourri. Dann leg mal los.
Also jetzt zwei total widersprüchliche Bücher. Mhm. Ich nehme jetzt mal das, was die meisten kennen. Howard Pyle und Robin Hood.
Okay. So. Habe ich nie gelesen. Erzähl mal, wie ist das eigentlich? Ist das,
das ist sehr, also natürlich, ne?
Ist das
Robin Locksley und so, das ist schon. Die Story ist ja so, dass der Vater.
Warte mal, ganz kurz, muss ich mal eine Zwischenfrage stellen. Robin Hood ist ja eine grundsätzliche Legende, so gibt es ja verschiedene wahrscheinlich.
Ja,
ist das das Robin Hood Buch oder gibt es
das? Das ist das Robert. Das ist das Robert Hood Buch. Das ist das Robin Hood Buch, genau.
Ja.
Genau. Robin Hood war für mich halt immer, wenn du natürlich auch jung bist, willst du halt natürlich auch, dass das Gute gewinnt, ne? Und all das. Und ich fand natürlich Bogenschießen super, Schwerter. Mhm. Und jetzt kommt draußen Leben im Wald, ne? In so einer mit seinen Freunden.
Ja.
Dann fand ich halt Little John halt geil.
Klar.
Also das findet man doch, das ist einfach, du hast dann so einen Heiligen dabei, Bruder Tuck.
Ja.
So, ich meine, wie cool ist so eine Gang? Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das war immer so mein, das war immer das, was ich mit mir rumgetragen habe. Und genauso wollte ich das haben. Mhm. Eine Gang aus ganz vielen verrückten Leuten, so ein, wie wir alle, ich weiß nicht, wie wir alle früher uns dann so einen riesen Stock gemacht haben, wie Little John hatte und so, ne?
Ja.
Das macht halt total, das hat so viel in mir losgetreten früher. Mhm. Und Robin Hood war halt so ein Ding, Wälder, wie gesagt, du jagst für deinen Unterhalt. Mhm. Du kämpfst mehr oder weniger im Untergrund gegen das Böse, mehr oder weniger. Ja. Hat alles gestimmt.
Saugeil. Und ich muss ja echt sagen, die Verfilmung mit Kevin Costner, ich finde, die packt diesen Geist noch am besten ein, wie die in diesem, wie die einen Überfall machen, dann in diesen Laub. Ding im Laub verschwinden, wie die sich auf den Bäumen diese Baumhäuser bauen und dann mit, also der fängt das aus meinen Wertungen das noch am allerbesten ein, so gerade dieses draußen sein, also unfassbar, ja, okay.
Richtig geil, ja, das war halt schon immer nur so, also immer nur so Klassik, aber ja, ist so.
Ja, aber geil. So, und jetzt lass dich mal raten, welches Buch ist das?
Naja, Junge. Piu, piu!
Ja. Welches ist es?
Ja, Chris Kyle, American Sniper.
Ja, nee.
Ah, weil American Gun, ach, das American ist das andere Gun. Von ihm. Ja, okay.
Genau, ich habe mal das genommen. Chris Kyle, American Sniper, habe ich gelesen. Ist okay. Gibt da so ein paar Szenen drin, wo ich dachte so, naja, hier ist ein bisschen sehr um die Ecke gedacht, aber als ich das gesehen habe, und ich meine sogar, das habe ich mir in den USA gekauft, American Gun.
Richtig,
American Chris Kyle, American Gun, tells how 10 firearms changed United States history. Und ja, diese 10 firearms sind das American Long Rifle, der Spencer Repeater, der Colt Single Action Army Revolver, aka Colt 45, The Winchester 1873 Rifle, die M1903 Springfield, die M1911 Pistol, die Thompson, der M1 Garand, der Special Police Revolver und das M16. Und da muss ich schon sagen, fand ich ganz cooles Projekt. With William Doyle. Ich glaube, das hat sogar jemand zu Ende geschrieben, weil er da schon gestorben war in dem Projekt. Genau. Ach hier, The 11th Gun. Continued. Was hat er denn hier? Ja, fand ich einfach schön, so diese Verbindung, dass er sich damit so ein bisschen auseinandersetzt und sagt, ey, gibt's einfach Waffen. Und das ist wirklich so. Also, und die, die wir jetzt vorgelesen haben, auch wenn man kein Waffennarr ist, man kennt die. Okay, dann dein letztes Buch und dann mache ich mein letztes
Buch. Mein letztes Buch ist noch gar nicht so alt, aber wir beide haben, beziehungsweise ich habe dir letztens mal eine Sprachnachricht hinterlassen. Mhm. Und ich weiß, es gibt einen Satz, den ich mal im Podcast gesagt habe, den hältst du ihm immer wieder vor. Und das ist, dass Österreich das bessere Deutschland ist.
Ja.
Sagte ich in einem Podcast. Und ich habe da sehr, sehr, sehr lange drüber nachgedacht. Und man ist ja manchmal auch so getrieben von Dingen, die um einen herum passieren. Und ich habe mich damit auseinandergesetzt, warum ich manchmal Deutschland so schrecklich finde. Dann habe ich aber auch gedacht, dass einige der wertvollsten und besten Menschen auf der Welt in meinem Leben Deutsche sind. So.
Ja, surprise, surprise. Ja, okay.
Ja, gut, aber ich habe halt
internationale
Freunde, aber Leute, die ich für nichts auf der Welt hergeben würde, wie meine Frau, meine Schwiegereltern und all das. Und, das weißt du, auch dich und meine Freunde, das ist hier in Deutschland und wir sind, wie wir sind, weil wir Deutsche sind, auf eine gewisse Art und Weise. Und ich habe einen guten Bekannten, der ist in Australien, der ist da Tätowierer schon seit ganz lange und er sagt auch, eigentlich zurückkommen will ich nicht, gerade auch in der Situation, aber ich vermisse Deutschland jeden Tag. So.
Mhm.
Und wir können halt machen, was wir wollen. Wir haben das so in uns, ja.
Ja.
Und ich habe mich letztens für mich auch korrigiert, Österreich ist nicht das bessere Deutschland. Manchmal ist die Natur in Österreich schöner als die in Deutschland, ja, aber ja, also es kommt immer ganz drauf an, wo,
ja,
aber ich mag mein Land tatsächlich sehr. Das war für mich eine hart zu knackende Nuss, dass ich das für mich nochmal rekapituliert habe. Weißt du, Erik, was ich meine?
Ja, ich verstehe das.
Also,
ja, ja,
wenn
ja,
ich zum Beispiel Sport gucke und ich gucke im Winter jedes Wochenende Sport,
ja,
sobald da die deutsche Fahne kommt, bin ich aufgeregt.
Okay.
Ja, und will nur, dass natürlich die gewinnen. Ja,
ja.
Bin dann halt Vollblut nur deutsch. Und das steckt halt auch in mir. Und ich habe mich dann mal eine Zeit auch schon ein bisschen davor mit auch deutschen Spezialeinheiten auseinandergesetzt. Ja. Und eine, die für mich halt komplett heraussticht, ist
die GSG 9.
GSG 9.
Ja. Und okay.
Hab ein Buch gelesen, das heißt Stärker als der Terror von Ulrich Wegener. Ja. Ohne Quatsch, ja, sind das war richtig, das war so pioniermäßig.
Ja.
Die GSG 9 ist auch die, die jeder auf der ganzen Welt kennt und auch ehrfürchtig drüber spricht.
Ja.
Darauf kann man, auch wenn man so etwas mag, wie du und ich,
kann
stolz sein, dass es sowas gibt.
Ja.
Oder gab. Super. Also erstmal, ne, ist wie auch immer.
Ja.
Aber das Buch ist halt, ist ja auch ein bisschen eine Biografie, ist ein bisschen Fach, ist ein bisschen Hintergrund, ist vor allen Dingen aber auch mal erklärt, das machen wir, das sind wir so.
Mhm.
Und ich finde diesen Spruch, stärker als der Terror, ist war noch nie wichtiger als in diesen letzten Jahren. Ja?
Ja,
und das steht vielleicht auch für einige Leute hier in Deutschland. So.
Mhm.
Und deswegen, ich mag das Buch sehr und ich finde die GSG 9 gut und das war mir nochmal wichtig, dass du und ich das wieder darüber gesprochen haben.
Sehr, sehr schön. Ganz, ganz toll. Ja, finde ich auch schön, alles, was du gesagt hast. Und das soll nicht mein letztes Buch sein, aber ich hatte es auch mit rausgelegt, obwohl es ein bisschen schill betrachtet wird. Und zwar Geheime Krieger, 3 deutsche Kommandoverbände im Bild. Geschrieben, also von Reinhard Günzel, Wilhelm Walter und Ulrich K. Wegener. Wie gesagt, zieht natürlich eine Tradition von der Wehrmacht, die in der Bundeswehr heute keiner haben will. Finde aber, also der Gedanke daran ist, dass Spezialverbände eine Wurzel haben und immer angetrieben davon sind, das Beste zu leisten. Das finde ich halt ganz spannend. Deswegen wollte ich das auch mitnehmen, dieses Buch. Und deswegen umso schöner, dass du das nochmal dargestellt hast. Und auch das noch nicht mein abschließendes Buch, aber ich habe hier auch rumliegen das Handbuch für Fallschirmjäger der NVA.
Oh, krass,
Alter. Weil die natürlich auch, und das, ich sage das jetzt einfach mal, in so, wir sind ein unpolitischer Podcast, man kann nicht unpolitisch sein, aber ich will das hier, ich will, die Wehrmacht und die NVA sind, haben einem verbrecherischen System gedient. Punkt. Aber die, nee, nicht aber. Und die Menschen, die in deren Spezialarbeiten gedient haben, bei den NVA-Fallschirmjägern, bei den Brandenburgern, in Kalf, beim KSK oder der GSG 9, die verbindet etwas. Und ich glaube, dass das ist dieser absolute Willen nach, die Besten zu sein in dem, was sie tun. Und deswegen ist das auch mit hier. Ja, aber wie gesagt, fand ich schön, dass wir das gemacht haben. Dann kommen wir zu meinem Buch. Ich habe noch einige hier liegen. Aber ich möchte noch eins an die, an die Leute da draußen einfach mal mitgeben. Einfach, das ist auch ein kleiner Insight.
Ja, total.
Und zwar, das ist ein Buch, das hast du noch nie gesehen, kannst du auch noch nie gesehen haben. Das heißt, Einsatznah ausbilden. Das ist keine Vorschrift, sondern ist ein Lehrbuch, sage ich mal. Ein Bundeswehr-Lehrbuch, Hilfen für den Gefechtsdienst aller Truppen. Warum wollte ich das hier mit reinbringen? Weil dieses Buch, wir hatten lange Zeit nichts mehr so, wie was das ist. Das hieß früher kriegsnah ausbilden. Und zwar verbindet es kriegsgeschichtliche Erlebnisse, das heißt, hier werden kleine Anekdoten erzählt, zu Themen, die durch alle Zeiten relevant sind für die militärische Ausbildung. Da geht es um ganz verschiedene Sachen, den 24-Stunden-Kampftag, Gefechtsdisziplin, Fürsorge. Und das eben dargestellt an historischen Beispielen. Das ist von 2001 und es war eine Zeit lang verboten, in der Ausbildung zu nutzen, obwohl es eines der besten Lehrbücher ist, die wir überhaupt haben.
Krass.
Wir haben nichts anderes. Und es gibt seit wenigen Tagen auch ein Buch, und da muss ich jetzt mal nachschauen, weil das möchte ich gerne für die Kameraden, die noch aktiv sind, möchte ich gerne mal diesen Hinweis geben. Und zwar, also wir hatten Kriegsnah ausbilden, wir hatten Einsatznah ausbilden, und es wurde jetzt neu herausgegeben vom Heeresamt, Gefechtsnah ausbilden. Und einer der Hauptautoren ist einer, der mir bekannt ist, ein Oberstleutnant Fallschirmjäger, der einfach einer der besten Infanteristen ist, die ich kenne. Und es ist wichtig, dass wir so eine Literatur haben in der Armee. Und ich würde es dir auch mal, für dich ist das natürlich nicht so interessant, aber der Aufbau ist einfach so gut, wo für jeden ersichtlich ist, mit Beispielen. Mein Lieblingsbeispiel ist Sichern. Sichern ist ein ganz beschissener Dienst, weil Sichern heißt, du glotzt in die Dunkelheit und es passiert nichts. Und wenn was passiert, dann hat vielleicht einer gepennt oder so. Sicherungsdisziplin. Nach dem Zeugnis vieler Kriegsteilnehmer ist der deutsche Soldat ein schlechter Wächter. Seine Sorglosigkeit ein bedauerlicher Fehler. Sie fordern, Sicherung ständig zu überwachen. Das heißt, hier wird deutlich gemacht, ach du Scheiße, schon im Zweiten Weltkrieg war Sichern genauso scheiße, wie es auch heute ist. Aber es ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, weil ansonsten wirst du gefickt. Ganz einfach. Und das bringt so ganz verschiedene Beispiele. Und das fand ich einfach mal spannend zu erklären. Und wie gesagt, wenn du da mal Interesse hast, einfach mal zum Reinlesen, ist es sehr gut. Und eben auch in der politischen Entwicklung war verboten, weil wir waren ja Wehrmachtsbeispiele. Wir sind ja keine Wehrmacht. Aber woher sollten wir denn sonst unsere Beispiele ziehen? Ganz, ganz schwieriges Thema. Und damit, wie gesagt, ich habe noch einige hier liegen, aber ich glaube, wir haben einen großen Ritt durch die Literatur gemacht. Ich fand es total schön, und so habe ich es mir gewünscht, dass du viele Klassiker, und wir haben es vorher nicht abgesprochen, so ein paar Klassiker der Literatur, die so das vom Herzen ausdrücken, wo jedes Buch unsere Herzen, unsere Wünsche ausdrückt. Und ich so ein bisschen in diese Fachrichtung abgeschweift bin, weil das auch ist, was ich noch heute nach wie vor, also immer wenn irgendwo Bushcraft Survival dran steht, dann will ich da reingucken, und gibt es da vielleicht noch einen Trick, den ich nicht kenne. Oft genug bin ich dann enttäuscht.
Absolut.
Wovon ich, ja, da mache ich doch noch eins. Wovon ich nie enttäuscht sind, auch ganz, ganz tolle Bücher. Und alle, die da draußen sind, kann ich das nur raten. Wer jetzt anfängt oder nochmal einen anderen Blickwinkel haben will oder auch mal Tipps noch leichter erkenntlich, Pfadfinder-Handbücher sind immer eine sehr, sehr gute Quelle. Total. Ja, weil auch da viel, viel Erfahrung drin steckt. So, jetzt höre ich aber auf. Sascha,
das mein war Freund. Geil.
Das hat mir Spaß
gemacht. Total schön, ne? Ich habe total Bock, jetzt die ganzen Bücher wieder zu lesen.
Ja, ich habe jetzt schon, ich werde jetzt auf meinen E-Reader jetzt erstmal.
Machst du das echt mit so einem E-Reader?
Ja, also du siehst ja, ich habe hier ganz viele Bücher, aber ich lese jeden Tag abends im Bett. Und ja, wenn meine Frau schlafen
will. Wie lange schaffst du das mit dem Lesen?
Das kommt drauf an. Also bei mir ist es ein Ritual. Das kann mal eine Seite sein. Das geht mal eine halbe Stunde, je nachdem, wie ich Bock habe. Ne? Und je nachdem, was ich gerade lese. Und deswegen, das ist für so Klassiker ideal. Und ich werde heute jetzt direkt, ohne über loszugehen, das erste Buch, was du genannt hast, mir runterladen und lesen, weil habe ich hart Bock drauf. Ja, und ich freue mich darauf. Ja.
Gut. Schön. Sascha.
Dann.
Das war schön.
Fand ich auch. Das war so eine richtige Vorweihnacht. Weißt du so, wir reden über Bücher, wir sitzen im Warmen, draußen ist es kalt. Ich glaube, wir machen noch eine Weihnachtsfolge irgendwie.
Wir machen eine Weihnachtsfolge. Wir müssen eine Weihnachtsfolge machen.
Machen wir. Dann sitzen wir uns alle so mit. Also ich ziehe meine Woolpower-Sachen an und wir tun so, als würde hier ein Feuer knistern. Das wollen wir im Hintergrund so ein bisschen einbauen.
Ja. Ich mache jetzt den Kamin an.
Genau.
Dann nehmen wir ein schönes Glas Whisky, dann machen wir noch eine schöne Weihnachtsrunde.
Oh ja, das machen wir. Ja? Mein Sascha, das war schön. Vielen, vielen Dank.
Danke dir. Und
hast du noch was zu sagen?
Ich wünsche allen einen schönen Tag und geht einfach raus. Geht einfach raus und sucht Abenteuer. Das ist das
Beste. Das ist das Beste. Genau. Geht raus und bleibt prepared. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss. Küsse zurück.